Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 22. September 2014 zum Thema Flüchtlingspolitik in Europa, friedenslogische Auswege aus der Gewalt. Zu Gast ist Hanne-Margrit Birkenbach.
Schönen guten Abend. Mein Name ist Norbert Travöger. Ich bin Leiter des Kepler Salons und darf Sie recht herzlich hier und heute begrüßen bei wohl einem der dringlichsten Abende unseres Herbstprogramms. Warum ich jetzt kurz in Erscheinung trete, ist um Daniela Janssensperger zu danken. Sie ist nämlich heute sehr, sehr kurzfristig für Rainer Steinweg, der die Stimme sozusagen verloren hat, eingesprungen. Und ich danke dir recht herzlich dafür, dass du die Gastgeber, die Moderatorenrolle übernimmst. Vielen Dank. Wir danken auch für die Kooperation mit der Linzer Friedensstadt, natürlich bei diesem Thema. Und ich begrüße recht herzlich unsere Vortragende, Frau Hanne-Margrit Birkenbach. Sie ist wahr Professorin?
Das bleibt mein lebenslang.
Emeritierung.
Ich muss immer für den Präsidenten verfügbar sein.
Ist Professorin für Europastudien und Friedens- und Konfliktforschung an der Universität in Gießen. Herzlich willkommen. Bei der Gelegenheit darf ich sozusagen kurz noch mit den Formalien und Ritualen des Salons vertraut machen, insofern sie nicht vertraut sind. Wir danken bei der Gelegenheit unseren Sponsoren Stadt und Land. Wir sind ja bei freiem Eintritt besuchbar und vor allem den Freunden, den Unterstützungsvereinen, den Freunden des Kepler Salons. Sie können Mitglied werden. Hinten im Quartalsprogramm gibt es sozusagen die Möglichkeit, Mitglied zu werden, das Formular. Sie unterstützen auch damit künftig unsere Arbeit. Ich übergebe gleich an Daniela Janssensperger. Es wird dann sozusagen zuerst das Referat sein und dann bei einem Diskurs würde ich Sie bitten, geben Sie ein Zeichen mit der Hand. Sie bekommen dann ein Mikrofon. Die Salonabende werden immer alle aufgezeichnet und sind ja auch nachhörbar dann auf unserer Website. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass die Fragen drauf sind. Kurz noch, ganz kurz noch zum Programm, das wir diese Woche noch haben. Am Sonntag haben wir eine Matinee zu Alea. Das ist eine Oper, die am Donnerstag beim Brucknerfest uraufgeführt wird von Michael Hatzot. Da machen wir am Sonntag eine Matinee um 10.30 Uhr. Also zu und nach der Premiere. Es gibt ja dann noch Folgevorstellungen mit dem Komponisten und mit dem Historiker Georg Heilingsetzer, weil diese Oper spielt sozusagen im 30-jährigen Krieg. Und da wird es sozusagen einen Dialog zwischen Komponisten und einem Historiker geben. Und am Montag, der nächste Abend, widmet sich dem Handelsabkommen TTIP, die Privatisierung der Demokratie. Auch da würden wir uns freuen, wenn Sie wieder kommen. Jetzt verschwinde ich und übergebe. Vielen Dank.
Gut, dann darf ich Sie herzlich willkommen heißen von der Linzer Friedensinitiative aus zu diesem heutigen Abend im Kepler Salon. Rainer Steinweg bin ich nicht, das wissen wir inzwischen, aber ich darf eben im Namen der Linzer Friedensinitiative Frau Professor Hanne Birkenbach begrüßen. Wir haben schon gehört, Professorin für Europarecht, Friedens- und Konfliktforschung aus Gießen und sie ist aber auch Friedensforscherin wirklich der ersten Stunde in Deutschland. Sie hat bereits Anfang der 1970er Jahre als Studentin intensiv bei den ersten großen Friedenskongressen mitgewirkt und sich eingebracht. Und später auch eine sehr beträchtliche Arbeit über die Motive derjenigen, die den Zivildienst nicht gemacht haben und sich für den Wehrdienst entschieden haben, durchgeführt. Hanne Birkenbach hat sich auch intensiv mit dem Thema Prävention beschäftigt. Prävention von Gewalt, von Krieg. Und so beispielsweise über Prävention in den baltischen Ländern nach der Wende von 1989 intensiv geforscht. Und aus der Frage, wie, mit welchen Mitteln können wir drohende Gewalt, drohende Konflikte, Kriege verhindern, hat sich in den letzten Jahren zunehmend die Frage nach der Differenz zwischen einer Friedenslogik und einer Kriegslogik entwickelt. Und am Beispiel Syriens hat sie darüber bereits letzten Jahr in Linz berichtet. Sie hat vorgetragen und eine Reihe von Möglichkeiten bzw. versäumten Chancen der Politik ausgelotet, wie der Friede in Syrien vielleicht zu retten gewesen wäre. Und das war auch nicht der erste Besuch in Linz, soweit ich weiß. Sie waren ja auch schon öfters da, zum Beispiel auch beim 20-Jahr-Jubiläum, wie wir in Friedensstadt Linz 20 Jahre gefeiert haben. Ja. Und auch dort beim Symposium haben Sie sich beteiligt, auch mit Ihren Studentinnen aus Gießen. Und dabei ist auch ein Band herausgekommen über kommunale Friedensarbeit, den ich vielleicht hier auch kurz zeigen mag. Ja.
Aber den habe ich nicht gemacht, sondern den hat Rainer Steinweg herausgegeben, zusammen aber mit meiner Assistentin.
Also er hat mich informiert, dass da schon sehr viel auch von Ihnen zu finden ist. Ja. Gut, ja, wir freuen uns heute, dass Sie hier sind. Danke, dass Sie wieder nach Linz gekommen sind. Und ich bin schon ganz gespannt auf Ihre Ausführungen zu diesem wirklich sehr spannenden und sehr bewegenden Thema auch.
Ja, vielen Dank für diese freundliche Einleitung. Ja, ich bin nicht das erste Mal in Linz, ich komme sehr gerne hierher. Ich habe das jedes Mal als außerordentlich anregend empfunden, gerade auch in der Freundschaft mit Rainer Steinweg und sozusagen dem Umfeld. Und eigentlich habe ich aus jedem Besuch hier etwas für die Weiterarbeit mitgenommen. Dafür Ihnen ganz herzlichen Dank. Solche Formate haben wir in Deutschland leider nicht geschafft, bisher hinzubekommen. Also vielen Dank, seien Sie stolz darauf, was Sie hier geschafft haben. Ich steige jetzt direkt ein. Man hat mir gesagt, ich darf nur eine halbe Stunde reden. Und das setzt mich unter Druck, weil mein Herz so voll ist. Vielleicht starte ich doch mit ein paar Bemerkungen zu der Situation in Deutschland beziehungsweise aus Hamburg, in der Stadt, in der ich jetzt vorwiegend lebe. Hamburg ist eine Stadt mit mehr als 100.000 Menschen ohne Papiere. Man weiß nichts von ihnen, man kennt auch die Zahlen natürlich eigentlich nicht. Es kursieren viel niedrigere Zahlen, aber sie werden im Hafen gebraucht. Die Unterstützung in der Bevölkerung ist enorm hoch. Einigen von ihnen gebe ich Deutschunterricht, insofern habe ich ein bisschen auch praktische Erfahrung, wovon ich rede. Vieles scheint mir nach Lektüre von Zeitungen ähnlich zu sein wie in Wien oder in Österreich generell. Also auch ich komme aus einer sehr aufgeregten Diskussion. Ich will aber hier heute nicht über die aktuelle Entwicklung in Deutschland und Österreich im Vergleich oder in Europa allgemein sprechen, sondern einige grundsätzliche Fragen zu wie man sich eine friedensorientierte Flüchtlingspolitik eigentlich vorstellen kann, dazu sprechen. Und ich habe mich bei der Vorbereitung darauf konzentriert, auf die Frage zu konzentriert, was sich denn mental ändern muss, um überhaupt noch Auswege zu erkennen, um Auswege zu planen und auch Schritte gehen zu können. Vielleicht, um es vorweg zu sagen, in einem Satz meine Antwort: Die mentale Aufgabe sehe ich darin, eine mentale Aufgabe stellt sich für alle, sehe ich darin, den Diskurs über Flüchtlinge aus der vorherrschenden sicherheitslogischen Verengung, aus diesem Rahmen zu befreien und ihn auf eine friedenslogische Perspektive hin zu durchleuchten, beziehungsweise eine friedenslogische Perspektive einzunehmen. Und ich werde erzählen, was ich darunter verstehe. Ist das überhaupt ein Unterschied? Es sind 5 Kernfragen, auf die friedenslogisches Denken eine andere Antwort gibt als sicherheitslogisches Denken. Und diese Kernfragen finden Sie hier. Aber ich sage Sie auch nochmal: Erstens, was ist die erste Frage, was ist das Problem? Die zweite Frage, wie entsteht es? Das dritte, Was sind Ziele und Mittel? Viertens, wie wird Handeln legitimiert? Und fünftens, wie wird auf Misserfolg reagiert? Die europäische Sicherheitspolitik ist durch und durch von sicherheitslogischem Denken durchdrungen. Und das Resultat ist allgemein bekannt. Zusammengefasst, Unmenschlichkeit in hoher Potenz. So steht es auch in den Zeitungen. Und so sieht man das zum Beispiel auch auf Karikaturen. Das können Sie doch leider nicht so gut sehen wie ich. Da steht drauf, wir wollen die Flüchtlingsströme gerechter verteilen. Bitte schwimmen Sie weiter nach Frankreich und die Gruppe da hinten nach England. Also Karikaturen in Zeitungen sind immer ein Ausdruck dafür, was die Bevölkerung weiß. Oder liebe potenzielle Flüchtlinge, diesen humanitären Schutzwall hat die Europäische Union hier für Sie errichtet, um künftige Tragödien zu vermeiden. Elfriede Jelinek hat die Kritik meines Erachtens hervorragend auf die Bühne gebracht und ich habe es gerade vor einigen Tagen auch in Hamburg gesehen, im Thalia-Theater. Und daher halte ich diese Kritik an der Sicherheitslogik relativ kurz, damit wir dann auch ausreichend Zeit haben, über die Alternativen nachzudenken. Sie sehen hier die Übersicht. Die sicherheitslogische Antwort auf die Kernfragen, die ich eben genannt habe, die geht so. Das Problem ist eine Bedrohung, sie gilt es abzuwehren. Sie entsteht außen, ich muss sie kontrollieren, notfalls mit militärischer Gewalt. Der Einsatz liegt in meinem Interesse und ich befinde mich damit im Recht. Wenn ich erfolglos bleibe, verstärke ich die Mittel. Für die Flüchtlingspolitik heißt es, heißt die Antwort bei der ersten Frage, ja, das Problem ist die Bedrohung, wir müssen sie abwehren und uns verteidigen. In sicherheitslogischer Perspektive wird ein Problem erst dann relevant, wenn es als bedrohlich für die eigene Seite wahrgenommen wird. Die Aufmerksamkeit für die Flüchtlinge steigt, wenn sie als bedrohliche Gruppe wahrgenommen werden. Für die Mehrzahl der weltweit 50 Millionen, glaube ich, wurden inzwischen gezählt, für die Mehrzahl der 50 Millionen Menschen auf der Flucht gilt das nicht. Sie geraten deshalb in Europa auch kaum ins Blickfeld. Gesehen wird nur die Gruppe derjenigen, die Europa erreicht. Nun ist, wenn wer als Flüchtling das Territorium der Europäischen Union erreicht, in der Regel gewöhnlich unbewaffnet und so in jeder Hinsicht schwach. Tatsächlich ist es so, dass viele Flüchtlinge oder die meisten Flüchtlinge die Barrieren nach Europa nur mit gefälschten Pässen und mit Hilfe von Menschenhändlern und anderen Geschäftemachern überwinden können. Viele Flüchtlinge tauchen unter, weil sie nicht bleiben können, ohne gegen Gesetze zu verstoßen. Aber sind sie deshalb bedrohlich? Viele Bürgerinnen glauben das. Der Mechanismus ist ähnlich wie in einem Krieg. Die Individualität eines Soldaten, seiner Mutter, seiner Familie, seines Menschseins wird ausgeblendet. Eine sicherheitslogisch orientierte Flüchtlingspolitik interessiert sich wenig für die individuellen Menschen, seine Fluchtgeschichte, seine Lebenshintergründe. Die Abwehr richtet sich gegen die Gruppe oder die Masse. Manche sprechen daher auch von einem Flüchtlingsstrom oder von einer Flüchtlingsflut. Die Antwort auf die zweite Frage, wo entsteht das Problem? Ja, in sicherheitslogischer Perspektive entsteht es außen und deswegen muss ich das Außen auf Distanz halten. Viele Europäer sehen sich als Leidtragende der Verhältnisse in den entfernten Herkunfts- und Transitländern, als Leidtragende von deren Armut, deren Unterdrückung, deren Korruption, deren Kriege und anderen Übeln, mit denen sie nichts zu tun haben wollen. Sie wollen sie vielleicht auf Reisen angucken, aber generell wollen sie Distanz. Antwort auf die dritte Frage, was sind Ziele und Mittel, um die Bedrohung in Grenzen zu halten? Natürlich die von außen eindringende Bedrohung zu kontrollieren. Ein Mittel geht mit dem Stempel. Menschen werden Kategorien zugeordnet und mit unterschiedlichen Rechten ausgestattet. Deshalb gibt es reguläre und irreguläre, berechtigte, geduldete und abgelehnte, welche mit Aussichten, welche ohne Aussichten, politisch Verfolgte, Wirtschaftsflüchtlinge und Armutsflüchtlinge, qualifizierte und unqualifizierte, nützliche und unnützliche Flüchtlinge. Ich habe gelernt, dass es in Deutschland über 30 verschiedene Aufenthaltstitel gibt. Egal, diese Zuschreibung macht Menschen zu Ungleichen. Das ist ein Mittel. Es beginnt mit dem Stempel. Das zweite Mittel ist der Schulterschluss. Alle europäischen Staaten haben sich zur Absicherung des gemeinsamen Binnenmarktes ein Regelwerk gegeben. Ein Regelwerk der politischen Abwehr von Kriminalität, zur Aussonderung von Unberechtigten und Aufnahme von Berechtigten verpflichtet. Sie halten dieses Regelwerk nicht ein, aber es gibt der Abwehr eine Struktur und macht sie dauerhaft. Ferner gibt es politische und diplomatische Kontrollformen, dazu gehören Visaregularien, die Erklärung von Herkunfts- und Transitländern zu sicheren Drittstaaten und dann Rücknahmeabkommen. Und immer stärker wird die Kontrolle zum direkten Kampf gegen Flüchtlinge aufgerüstet und militarisiert. Deutschland engagiert sich auch durch Waffenlieferung und Militärhilfe. In der Regel steigt dadurch der Druck zu fliehen. Und wenn die Menschen dann in Europa auftauchen, bestärkt das die Auffassung, dass wir Europäer Opfer ihrer Kriege werden und dass die europäische Lebensweise durch sie von außen bedroht wird. Antwort auf die vierte Frage: Wie wird denn ein solches Vorgehen gerechtfertigt? Es ist die Annahme, die eigenen Interessen seien gegenüber den Interessen und Bedürfnissen anderer vorrangig. Drei Interessen dominieren die Europäische Union. Die Gefahrenabwehr, das heißt das Interesse, die Zahl der einreisenden Flüchtlinge zu begrenzen. Zweitens die Souveränitätssicherung, das Interesse, über ihren Status bzw. ihr Schicksal zu entscheiden. Und drittens die Sicherung der europäischen Integration, das Interesse an einer einheitlichen europäischen Flüchtlingspolitik. Diese Kombination sorgt rechtmäßig dafür, dass den meisten Flüchtlingen ein legaler Zugang in ein europäisches Land und in ein Anerkennungsverfahren verwehrt bleibt. Flüchtlinge, denen es gelingt, in Länder der eigenen Wahl einzureisen, sind dem Risiko ausgesetzt, rechtmäßig inhaftiert zu werden. Und sie sind rechtmäßig vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Zusammengefasst, inhumane Praktiken werden zu rechtmäßigen Ordnungsfaktoren. Fünftens, und wenn das offensichtlich alles nichts nützt, sondern das Problem noch größer wird, die Antwort ist weiter so. Immer mehr Flüchtlinge kommen irregulär nach Europa. Die zuständigen Behörden sind überfordert. Die Flüchtlingspolitik entzweit die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und beschämt all diejenigen, die in der Europäischen Union ein europäisches Friedensprojekt gesehen haben. Sicherheitslogische Politik reagiert auf Misserfolge mit Kontinuität. Sie verfolgt die eingeschlagene Strategie noch entschlossener, verstärkt und erweitert die Mittel des Kampfes gegen die Bedrohung. Sicherheitslogik immunisiert sich gegen Kritik und das Nachdenken über Alternativen. Flüchtlingsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen machen Vorschläge. Flüchtlinge organisieren sich, auch sie stellen Forderungen. Sie finden breite Unterstützung in der Bevölkerung. Und es gelingt auch, einzelne Forderungen durchzusetzen. Aber im Wesentlichen an der Struktur, die Kritik prallt ab. Ein Dialog findet nicht statt. Ohnmachtsgefühle, Verdrossenheit und das Gefühl, es gäbe keine Alternativen, breitet sich aus. Ich komme zum zweiten Teil. Wie sind Auswege aus dem Elend denkbar? Auf dieser Folie sehen Sie ein, ich glaube, es ist ein deutscher Seppel, aber irgendwie, ein Mensch, der sehr nachdenklich wird, als er aus dem Radio erfährt, dass die Europäische Union den Friedensnobelpreis erhalten hat. Und er denkt nach über Vermenschlichung der EU-Asylpolitik und denkt sich, das wäre auch ein Medizin-Nobelpreis wert. Eine einfache Formel gibt es nicht. Friedenslogische Flüchtlingspolitik ist komplex. Sie braucht Menschen, die den Mut finden, diesen Tunnelblick zu erweitern, die Themenliste zu verbreitern, eine große Zahl von Menschen zu beteiligen und über die Fehler nachzudenken. Wie also geht friedenslogische Flüchtlingspolitik? Friedenslogik heißt, ein Problem von der Aufgabe her zu betrachten, Frieden zu stiften. Frieden mit anderen, nicht Sicherheit vor anderen. Frieden mit anderen wird zum Leitbegriff von Politik. Und wieder gilt es, die 5 Kernfragen zu beantworten, die Sie da jetzt nur noch als Stichworte sehen. Die friedenslogische Erzählung geht so. Das Problem ist die Gewalt. Ich möchte sie vermeiden. Sie entsteht nicht außen, sondern zwischen Konfliktparteien. Deren Beziehungen gilt es neu zu gestalten. Und sofern ich Teil des Problems bin, kann ich Teil der Lösung werden. Das ist auch eine Chance für mich. Sie wahrzunehmen erfordert dialogverträgliche Mittel. Alles Handeln, alle Lösungen müssen sich vor dem Hintergrund globaler Ethik rechtfertigen. Weil ich mit Misserfolgen rechnen muss, achte ich auf die Korrekturfähigkeit meiner Handlungen. Denn nicht Flüchtlinge sind das Problem, sondern unsere Beziehung zu ihnen, und zwar vor, während und nach ihrer Flucht. Antwort auf die Frage 1. Die friedenslogische Sicht beginnt mit dem Hingucken, also mit der Wahrnehmung von Menschen, die unter Gewalt leiden. Friedenslogisch orientierte Politik anerkennt Flüchtlinge mit ihren Fluchtgründen, ihrer Fluchtgeschichte und ihrer aktuellen Not als Menschen, die Unterstützung dabei benötigen, um eine neue Lebensperspektive zu gewinnen. Sie unterbricht die Kette der Verelendung und sie schafft Strukturen, die einem solchen Leid vorbeugen. Dazu gilt es, aus dem Bedrohungskonstrukt auszusteigen und sich Gewaltprävention zur Aufgabe zu machen, und zwar am Herkunftsort, auf den Fluchtwegen und in Europa und alles zur gleichen Zeit. Aber niemand alleine, sondern im Verbund. Wenn wir dieser Gewalt vorbeugen wollen, müssen wir erfassen, wo diese Gewalt entsteht. Und damit sind wir bei der zweiten Frage. Flüchtlingselend aus friedenslogischer Sicht entsteht in Konflikten zwischen diversen Parteien, und zwar dann, wenn diese Konflikte destruktive Formen annehmen. Daraus ergibt sich dann das Prinzip der Konflikttransformation. Also es gilt, Konfliktbeziehungen so zu verändern, dass neue Verbindungen zwischen Parteien entstehen können, die eine Produktion von direkter Gewalt unwahrscheinlich machen lassen oder blockieren. Wir sehen, Flüchtlingselend entsteht nicht irgendwo außerhalb Europas. Europäer sind an den Konflikten ursächlich beteiligt. In der Regel überlagern sich mehrere Konfliktlinien mit mehreren unterschiedlichen Themen. Und ich möchte hier nur auf 3 eingehen, an denen Europa direkt aktiv beteiligt ist. Und das Wichtige ist, auf jeder Konfliktlinie geht es um andere Themen, die beachtet werden müssen. Soll Konflikttransformation im Interesse der Menschen, im Interesse auch von Gewaltprävention gelingen, weil diese verschiedenen Themen eben doch einen Zusammenhang bilden. Erste Linie, die internationale Konfliktlinie, sie trennt grob gesprochen den Norden von dem Süden der Erde. Auf dieser Linie entsteht der Druck und Zwang zu fliehen. Hier geht es um Machtansprüche, die Ausbeutung von Ressourcen und um Handelsbeziehungen. Wenn Europäer Fluchtgründe reduzieren wollen, müssen sie folglich dazu beitragen, die Lebenschancen am Herkunftsort zu steigern. Das betrifft zum Beispiel die europäische Fischereipolitik, die Klimapolitik, die Rohstoffpolitik und auch die Unternehmenspolitik. überall in diesen Zusammenhängen wird Gewalt und Flucht produziert. Die zweite europäische Konfliktlinie verläuft zwischen EU-Staaten. Hier geht es um die ewigen Konflikte europäischer Integration, das heißt um Macht, um Souveränität und um Kostenteilung. Hier entsteht auch die Kriminalisierung und Abwehr von Flüchtlingen als einigendes Band im Streit um den Binnenmarkt und die polizeiliche Zusammenarbeit. Es gilt daher nach Wegen zu suchen, diese innereuropäischen Konflikte in der Sache und nicht zulasten von Dritten oder zulasten von Flüchtlingen zu bearbeiten. Die dritte Konfliktlinien befinden sich natürlich auch und zuallererst für uns spürbar innerhalb der europäischen Staaten zwischen Parteien und Wählerinnen, innerhalb der Kommunen und in der alltäglichen Lebenspraxis. Hier ist Flüchtlingspolitik vor allem mit sozialpolitischen und arbeitsmarktpolitischen Themenfeldern gekoppelt, sowie natürlich mit der Angst vor Fremdenfeindlichkeit. Zusammengefasst, erkennt man die Gewalt gegen Flüchtlinge als Resultat solcher verhärteten Konfliktlinien, an denen Europa beteiligt ist, dann sieht man sich mit einem breiten Handlungsfeld konfrontiert. Eine friedensstiftende Flüchtlingspolitik bringt daher die Themen Menschenrechte, Abrüstung, Entwicklungszusammenarbeit, europäische Integration und Sozialpolitik miteinander in neue Verbindungen und leistet Beziehungsarbeit auf allen Konfliktlinien und politischen Ebenen. Wie ist das möglich? Da muss man erstmal einen Schluck Wasser trinken. Friedenslogik geht es darum, Probleme zu bearbeiten, die sich in verhärteten Konflikten auftürmen, weil Interessen und Verhaltensweisen unversöhnlich gegeneinander ins Feld geführt werden. Diese Art von Problembearbeitung verlangt dialogverträgliche Mittel. Alles andere, seien es Fingerabdrücke, Sanktionen oder Militärhilfe, funktioniert nicht bei der Problemlösung. Dialog ist eine schwierige Angelegenheit. Für jede Konstellation ist es sogar notwendig, ein eigenes Setting zu entwickeln, das es eben den Parteien ermöglicht, sich füreinander zu öffnen und sich in langfristige Kooperationen zu begeben und auch in die Breite auszustrahlen. Dazu dienen zum Beispiel Konferenzen, runde Tische, Verhandlungen, Vermittlungen, aber auch das Gespräch mit der Nachbarin, die ganz anders denkt als ich. Zu Veränderungen kommt es nur arbeitsteilig und im Verbund zwischen staatlichen und gesellschaftlichen Mitstreitern. Verglichen mit dem sicherheitslogischen Bedrohungskonstrukt existiert also nicht nur ein sehr viel weiteres Aktionsfeld und eine sehr viel weitere Beteiligung. Wir haben es auch mit viel größeren Chancen zu tun, für jeden konstruktiv tätig zu werden. Und ich möchte für jede der drei erwähnten Konfliktlinien exemplarisch einige Vorschläge machen. Die internationale Ebene betrifft die Außen- und Entwicklungspolitik der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten. Sie sind an einer Vielzahl von internationalen Verhandlungsforen beteiligt, Klima, Fischerei, Nahrungsmittel, Bildungspolitik und Handelspolitik. Sie würden ausreichend Gehör finden, wenn sie die Not, die Menschen zur Flucht treibt, auf die Tagesordnung dieser Konferenzen auch als Kriterium für die Vernünftigkeit ihrer Politik setzen würden. Sie würden ebenfalls Gehör finden, wenn Sie zusammen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen für eine Weltkonferenz über Flüchtlingsfragen werben würden. Ich denke an das Modell der Weltfrauenkonferenzen in den 1980er Jahren. Solche großformatigen Zusammentreffen führen in der Regel nicht so besonders zu verbindlichen Entscheidungen, aber sie öffnen eben den Blick und stoßen weltweit und länderübergreifend konkrete Initiativen zur Problembearbeitung an. In der Geschlechterpolitik wären wir heute ohne die Weltkonferenzen mit Sicherheit nicht so weit. wie sieht's aus bei der bei Konflikten innerhalb der Europäischen Union um europäische Integration? Zu Recht kritisieren die Flüchtlingsorganisationen und die Unterstützungsgruppen die Dublin-Verordnung, also das System, das Flüchtlinge an das Einreiseland bindet. Diese Dublin-Verordnung, sie funktionieren überhaupt nicht. Sie werden längst unterlaufen, aber ich sehe nicht, wie und wer sie außer Kraft setzen könnte. Die Diskussion, die gegenwärtig läuft um Aufnahmequoten und Kostenteilung, führt meines Erachtens in eine vollkommen falsche Richtung. Sie bestätigt nämlich, dass Flüchtlinge eine Last sind, die man abwälzen und verteilen kann wie Äpfel und Birnen. Und das fördert natürlich indirekt wieder die Fremdenfeindlichkeit. Das hat Auswirkungen. Benötigt wird eben eine Humanisierung des Systems, das heißt eine Öffnung für die Bedürfnisse der Flüchtlinge. Es werden benötigt Freiräume, in denen sprachliche Herkunft, Verwandtschaftsbeziehungen und auch der Arbeitsmarkt berücksichtigt werden. Denn Flüchtlinge wollen arbeiten und sie gehen dorthin, wo sie Arbeit finden, wo es Arbeit gibt. Deswegen haben wir in Hamburg so viele. Nicht, weil Hamburg so schön ist, obwohl es auch eine schöne Stadt ist. Die Europäische Union lässt sich ihre sicherheitslogische Abwehr von Flüchtlingen beachtliche Summen kosten. Und es wäre viel vernünftiger, diese enormen Kosten in eine bedürfnis- und bedarfsorientierte europäische Regulierung zu investieren. Dieser Weg würde die Lage für alle sehr entspannen. Mir scheint es in den aktuellen Gremien unmöglich, eine solche Korrektur auf den Weg zu bringen, aber wir haben Erfahrungen mit ähnlichen Unmöglichkeiten. Meines Erachtens bedarf es eines eigenen Forums aus EU-Parlamentariern und zivilgesellschaftlichen Fachorganisationen, in denen ein Konzept erarbeitet wird, um einen solchen Prozess zu initiieren. Und zwar denke ich an die Erfahrungen, die die Europäische Union gemacht hat mit der sogenannten Konventsmethode, mit Konventen, die ja nach langem Hin und Her zu einer Annahme einer Grundrechtecharta geführt hat und auch zu einer Neuordnung der europäischen Verträge. So etwas könnte man sich auch vorstellen. Auf der dritten innenpolitischen Ebene haben alle EU-Staaten große Spielräume. Sie sind frei, bei der Umsetzung von EU-rechtlichen Mindeststandards eine Vorbildfunktion einzunehmen. Und ich hoffe, dass irgendjemand mal einen Preis dafür stiftet, einen Wanderpreis, einen Wanderpokal über das vorbildlichste EU-Land. Kein Land muss Flüchtlinge abschieben. Alle Staaten sind frei, den Menschen ohne Papiere eine legale Existenz zu ermöglichen. Natürlich können Politiker die Grundversorgung von Flüchtlingen als belastend darstellen. Sie können aber auch die Chance für die eigene Gesellschaft betonen. Sie können die Bevölkerung um Mitwirkung in den Bereichen Wohnen, Arbeit und Spracherwerb bitten. Sie können dafür Sorge tragen, dass die Bürger und Bürgerinnen ihre Ängste artikulieren, ohne ins rechte Lager abgedrängt zu werden. Viele Deutsche haben Angst vor Fremden. Naja, die Fremden haben auch Angst vor den Deutschen. Alle brauchen Anregungen, wie sie einander kennenlernen und wie sie Interkulturalität probieren können. Andere sorgen sich um die Zukunft des Wohlfahrtsstaates und fürchten eine Art Ansteckung der Gesellschaft durch Armut. Aber man muss vielleicht zusammen mit den Gewerkschaften erarbeiten, auf welche Art und Weise Schwarzarbeit bekämpft werden kann, ohne die Menschen, die sie leisten, zu bekämpfen. Immer ist darauf zu achten, dass Abwehrhaltungen reduziert und neue Verbindungen entstehen können. Das setzt aber einen bürgernahen und erfahrungsoffenen Dialogprozess an runden Tischen und den Einsatz von Moderatoren, Mediatoren und Streitschlichtern voraus. Immer ist es wichtig, nach menschlichen, nachhaltigen und ausstrahlenden Lösungen für die tatsächlichen Probleme in den Beziehungen zwischen Einheimischen und Immigranten zu suchen. Ein Beispiel wäre ein vernetztes Projekt. Es würde erstens die Legalisierung von irregulären Flüchtlingen betreiben. Dafür braucht man diese Leute aus dem Innenministerium. Es würde zweitens die Legalisierung mit Qualifizierung für reguläre Arbeit kombinieren. Dazu braucht man teilnehmende Betriebe und Unternehmen. Die kann man fördern. Und es würde schließlich drittens auch helfen, Geldtransfer an zurückgebliebene Familien nachhaltig zu gestalten. Dafür braucht man vermutlich eine Bank, die sich von Entwicklungsexperten beraten lässt. Was legitimiert friedenslogische Flüchtlingspolitik? Die Antwort ist nicht partikulare Interessen, sondern globale ethische Normen. Die Interessen müssen sich diesen Normen anpassen und nicht umgekehrt. Und dass das geht, das haben wir alle erfahren in dem Konzept des fairen Handels. Da gab es ursprünglich Handel und der galt als berechtigt. Und jetzt wissen wir alle, dass nur der faire Handel eigentlich berechtigt ist. Nichts gegen Partikularinteressen, aber sie müssen globalen ethischen Grundsätzen genügen. Das Interesse an europäischer Integration und an polizeilicher Zusammenarbeit in der Verbrechensbekämpfung ist meines Erachtens legitim. Die Umsetzung dieser Interessen wird allerdings dann illegitim, wenn sie sich gegen die Existenz anderer Menschen richtet. Die Kunst vernünftiger Politik besteht eben gerade darin, die Interessen von Staaten an europäischer Integration und das Lebensinteresse von Flüchtlingen zu verbinden. Das ist eine Gestaltungsaufgabe, aus deren Lösung sowohl EU-Bürger wie die Flüchtlinge Vorteile ziehen können. Sofern Flüchtlinge angenommen und ihre Grundbedürfnisse respektiert, ihr Recht auf Bildung umgesetzt und sie zur Teilhabe an der Gesellschaft aufgefordert sind, umso mehr ist es möglich, dass Flüchtlinge selbst zur europäischen Integration beitragen. Das betrifft die Entwicklung von Wohlstand, die Erweiterung von interkultureller Kompetenz und die Ablösung der immer noch kolonial geprägten Außenverbindung durch partnerschaftliche Strukturen. Kirchengemeinden, die Kirchen Asyl gewähren, das ist ja in Österreich und eine Gemeinsamkeit von Österreich und Deutschland, haben meines Erachtens einen Schritt getan und er wird von der Gesellschaft respektiert und auch staatlich geduldet. Aber auch sehr viele Menschen ohne Kirchenbindung orientieren sich längst an Maßstäben einer globalen Ethik, wenn sie Menschen ohne Aufenthaltstitel unterstützen, ihnen Unterkunft besorgen, sie juristisch beraten, ärztlich versorgen oder auch Arbeit beschaffen. Sie tun es auch, wenn es ungesetzlich ist, weil es menschenwürdig ist. Und aus meiner Sicht wäre es gut, es käme zu so einer Art Coming-out dieser Unterstützer. Das würde den Weg in Europa sicherlich, der vor uns liegt, zu einer friedensfreundlichen Flüchtlingspolitik beschleunigen. Immer kommt es darauf an, das politische Gespräch darüber zu fördern, wie Vereinbarkeiten für Interessen, die legitim sind, aber als noch unvereinbar entdeckt und entwickelt werden können. Fairtrade Beispiel hatte ich schon genannt. Auch friedenslogische Flüchtlingspolitik kann Fehler machen. Oder das ist sehr wahrscheinlich. Fünfte Frage. Was passiert dann? Wir müssen mit Fehlentwicklungen rechnen. Friedenslogische Politik entwickelt daher eine Fehlerkultur. Sie rechnet mit der Möglichkeit zu irren und das Eingeständnis von Scheitern gilt nicht als Schwäche, sondern als Ausdruck der Bereitwilligkeit zu lernen. Deswegen organisiert sich friedenslogische Politik Kritik. Sie hört sie und sie lernt. Auch hier mache ich drei Vorschläge. Institutionalisierung von Überprüfungsverfahren. Jedes Jahr wird der Flüchtlingsbeauftragte der Vereinten Nationen ins Parlament eingeladen und man hört sich seine Kritik an und was er dazu sagt, was sich verbessert hat und was nicht. Zweites, Reform auf Probe. Man kann zum Beispiel ein Arbeitsverbot bis auf Weiteres aussetzen. Und so gilt es auch für andere Fragen mit der nicht vorhandenen Freizügigkeit. Das kann man vorübergehend machen. Auf diese Art und Weise ist in den meisten Ländern die Todesstrafe abgeschafft worden. Nur vorübergehend wird sie nicht praktiziert. Und das leitet solche Prozesse ein. Das meine ich mit Reformen auf Probe. Begleitung, Beratung und der kontinuierliche Austausch mit professionellen wie ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeitern. Nicht nur die ehrenamtliche, nicht nur diese Arbeit der Flüchtlingsarbeiter würde sich dadurch verbessern, sondern auch erfahrungsnahe Rückmeldungen an die Politik über das, was wirklich die Probleme sind, wären möglich. Ich komme zum Schluss. In jedem Fall bedarf es vieler Orte wie diesen hier, an denen Selbstbesinnung möglich ist. Niemand behauptet, dass sie unmittelbar Frieden schaffen. Und dennoch braucht man viele Orte der Besinnung für alle diese fünf Dimensionen der Friedensarbeit. Erstens, um die Sensibilität für Gewalt, das Mitempfinden und die Begrenztheit der eigenen Fähigkeit zur Friedensstiftung, um das überhaupt auszuhalten. Zweitens, um die eigenen Verstrickungen zu begreifen und auch auszusprechen, um die eigene Ungeduld in langfristigen Prozessen in Bahnen zu lenken, um sich und die eigenen Interessen zurücknehmen zu können und um die Frustration nicht in gewalttätigen Aktionismus, sondern in Energie für Friedensprozesse umzuwandeln. Ich lasse das jetzt mal weg. Ich sage nur noch zum Abschluss, es ist nicht so schwer. Ich habe versucht, es leicht zu machen. Die fünf Grundregeln friedenslogischen Denkens sind leicht zu merken. Gewalt wahrnehmen und ihr vorbeugen, Ursache für Gewalt als Konflikte mit Eigenbeteiligung thematisieren, Bindung zwischen allen Seiten fördern, indem man wie auch immer miteinander spricht, Interessen an globale ethische Standards anpassen, Fehler erkennbar machen, korrigieren und die Folgen heilen. Das sind sie. Soweit meine Anregung zu einer Neuorientierung. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit bei diesem Parforce-Ritt durch friedenslogisches Denken. Ich bin auf Ihre Nachfragen und Ideen gespannt.
Gut. Dann gibt es jetzt die Gelegenheit für Fragen und da habe ich schon so einen ersten Finger gesehen.
Gleich meine erste Frage. Sie sprechen von, man schätzt weltweit 50 Millionen Flüchtlinge. Ja. Das liegt ein bisschen bei der Definition, wie man weiß von einer Umfrage, die vor einiger Zeit durch die Medien gegeistert ist, würden gern 1,2 Milliarden Afrikaner gern nach Europa. Wo ist die Grenze? Was ist ein Flüchtling? Und wie grenzt man einem vielleicht auch von Gewalt betroffenen Wirtschaftsflüchtling ab?
Soll ich direkt was sagen? Also ein Wirtschaftsflüchtling ist ein Flüchtling. Der kommt ganz einfach, ist ein Flüchtling, aber der ist nicht anerkannt wird wahrscheinlich nicht anerkannt als Berechtigter sozusagen. Ich halte es ein bisschen mit der, also ich halte die juristische Perspektive, sehe ich ein, dass es notwendig ist, sozusagen über Fluchtgründe zu systematisieren, auch um gezielt helfen zu können. Aber die Bezeichnung eines Menschen als Wirtschaftsflüchtling und damit dem Vorenthalt von Rechten halte ich problematisch. Und ich würde einen Flüchtling bezeichnen, einen solchen Menschen bezeichnen, der sich als solcher bezeichnet. Aus der Perspektive, ich glaube, es täte uns gut, wenn wir eine Zeit lang, versuchen Sie mal eine Woche lang, an Menschen zu denken, die sich als Flüchtlinge bezeichnen. Die sich selber so bezeichnen. Es gibt verschiedene Gründe zu fliehen. Die Frage, welche als eine Anerkennung bedeuten, kommt aus einem anderen System, nicht aus dem System, aus dem heraus die Menschen ihr Heimatland verlassen. Für alle ist es schwierig, das zu tun. Ich unterrichte auch die Lampedusa-Flüchtlinge, die normalerweise als so etwas wie Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet werden. Tatsächlich kommen sie überwiegend aus Ghana, haben in Libyen gearbeitet, sind dort in Boote hineingesetzt worden. Kein Mensch wusste, wie man so ein Boot navigiert. Es wurde auf sie geschossen. Sie sind irgendwo in Lampedusa angekommen. Nun sind sie in Hamburg. Ja, und allmählich erzählen sie aber auch von ihren Verhältnissen in Ghana nach sehr langer Zeit. Ja, da gibt's Blutrache, da ist nichts anerkannt als Flüchtling. So, Sie bezeichnen sich als Flüchtlinge und ich glaube, das ist legitim und das ist eine Herausforderung für uns.
Da hinten bitte der Herr.
Prettl. Ich habe in Summe sicher schon das Zehnfache von einer Woche über den Status sogenannter Flüchtlinge, auch Wirtschaftsflüchtlinge, nachgedacht und kann Ihnen schon zustimmen, dass man da keinen großen Unterschied machen sollte. Allerdings, wenn man an den Bosnienkrieg denkt, der von 1992 bis 1995 stattgefunden hat, da sind nicht nur schon Jahrzehnte vorher Gastarbeiter ins Land gelockt worden, sondern es sind auch Menschen teilweise gleich unter Mitnahme der Familie, manchmal auch unter Nachzug der Familie vor dem Krieg geflüchtet nach Österreich. Also was sie genau für einen Status erhalten haben, das weiß ich nicht. Fest steht Folgendes: Zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina gibt es keine Doppelstaatsbürgerschaft. Wenn die Frau eines Ehepaares in Banja Luka einen Haus- und Grundbesitz hat und die österreichische Staatsbürgerschaft, die ihr Mann schon erworben hat aufgrund langjähriger halbwegs unbescholtener Lebensweise, ja, wenn da die Frau auch die Staatsbürgerschaft haben will, dann müsste sie diesen Haus- und Grundbesitz veräußern. Und wenn sie das nicht will, dann behält sie, wie in dem Fall, den ich kenne, die bosnische Staatsbürgerschaft und der Mann hat die österreichische, die Kinder auch, die haben teilweise schon fertig studiert, teilweise studiert noch der Sohn. Während des Studiums heiratet er, da wird eine Hochzeit inszeniert mit 200 Beteiligten. Und obwohl ich diese Familie schon sehr lang kannte und meine Tochter, die Lehrerin ist, als solche eine Schülerin auch, also ein Kind dieser Familie auch kennengelernt habe, ist weder sie noch ich zu der Hochzeit eingeladen worden. Und dieser Mann, jetzt österreichischer Staatsbürger, der hat die Eigenschaft, zeitweise mit anderen Personen viele Jahre überhaupt nicht zu sprechen. Mit seinem Schwager hat er 2 Jahre nicht gesprochen, auch mit mir spricht er seit 2 Jahren nicht. Er hat aus meinem Auto, was auf einem Parkplatz steht und rund um die Gürtellinie, genauso wie das vorausgehende, zerkratzt worden ist, da hat er eine Batterie ausgebaut und jetzt nach 2 Jahren
okay. Also da gibt es einen persönlichen Konflikt, höre ich. Ja.
Und über einen anderen Boss hier wieder zukommen lassen. Aber ich glaube, der Begriff Flüchtlinge wird ein bisschen zu großzügig ausgelegt.
Okay. So, du hast jetzt von einem persönlichen Konflikt wirklich so richtig mitten aus dem Alltag berichtet worden, ne? So, solche Geschichten, die immer überall erlebt werden, ja. Gut.
Ja, es ist in meiner Familie auch nicht alles so, wie es sein sollte, kann ich da nur sagen. Und, es gibt diese Erfahrungen, das Problem ist, was machen wir mit den Erfahrungen? Ich finde es sehr wichtig, dass wir das diskutieren. Da bedarf es wahrscheinlich anderer Lösungen. Ich wollte jetzt mit Ihnen nicht über Einzelfälle diskutieren, sondern die Richtung, in die man denken muss. Es gibt immer auch kleine, auch bei Sozialleistungen gibt es es gibt auch Leute, die gehen ständig zum Arzt, obwohl wir alle finden, wir sind eigentlich nicht so richtig krank. Na gut, aber wir werden doch die Krankenversicherung deswegen nicht abschaffen. So, niemand zweifelt am Sinn der Krankenversicherung da, obwohl es da irgendwelche Leute gibt, die da ständig überflüssigerweise hingehen.
Gut, dann schauen wir vielleicht weiter zur nächsten Frage.
Ich hätte eine Frage, ob Sie die Situation vielleicht beschreiben können oder auch was darüber wissen. Und zwar die Frage ist folgende. Wir haben in Österreich jetzt, wie der Syrien-Konflikt sozusagen schon länger am Laufen war, wurde offiziell tituliert, man würde jetzt 500 syrische Flüchtlinge aufnehmen. Eine Titanenleistung. Und zugleich hat aber der Libanon eine Million Menschen aufgenommen und das innerhalb von kürzester Zeit. Jetzt frage ich mich, können Sie vielleicht beschreiben, wie Länder, die so wirklich von einer Flut erfasst sind, weil die Menschen einfach nirgends mehr anders hin können, wie schaffen die das logistisch, wie können die das überstehen, dass sie praktisch ein Viertel der Bevölkerung neu dazu bekommen, die wirklich schwere Situationen haben, wenn man bei uns wegen 500 syrischen Flüchtlingen einen Eiertanz veranstaltet, der unglaublich ist. Vielleicht kann man da kurz was drüber sagen, wie diese Länder das schaffen, die ganz andere Voraussetzungen haben.
Ja. Sie schaffen es nicht wirklich gut in unserem Sinne. Also das ist eine enorme Überforderung. Und ich habe auch darauf hingewiesen, dass die Zustände in den Flüchtlingslagern sind ganz, ganz schlimm. Und gut, wir hören immer wieder positive Beispiele auch, aber sie sind schlimm. Und diese Länder brauchen internationale Unterstützung. Und der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, in jedem Jahresbericht steht drin, wir brauchen eine Erhöhung der Mittel, wir brauchen dies und das und sie bekommen es nicht. Und deswegen sage ich auch, ich würde es mir wünschen, dass der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, der ja vor allen Dingen also sozusagen mit damit beschäftigt ist, oder des Kommissariates damit beschäftigt, diese elenden Zustände in den Lagern mit zu verwalten, Gehör findet bei uns in den öffentlich in den Parlamenten und dass das diskutiert wird. Aber trotzdem ist es natürlich enorm, was, also in Jordanien, glaube ich, ist inzwischen 2/3 der Bevölkerung sind Flüchtlinge. Ja, man müsste dann, das ist in den verschiedenen Ländern unterschiedlich und deswegen habe ich auch diese Dreiteilung gemacht. Menschen in den Herkunftsländern, auf der Flucht, und das heißt eigentlich auch in den Flüchtlingslagern und auf den Wegen dahin. Und hier, wir haben hier so ein kleines Problem. Das ist, Sie haben ja recht, und mit den Zahlen, mit den 500, ich finde es sehr schwer, verlässliche Zahlen zu bekommen darüber, was wirklich geschieht. Und ich lese in Hamburg jedes Mal eine andere Zahl über die Zahl der Flüchtlinge, die bei uns sind und großzügig aufgenommen werden. Es ist sehr schwer. Aber Ihr Grundsatz, also da findet viel zu wenig Aufmerksamkeit.
Okay, gehen wir weiter, bitte.
Das Flüchtlingsproblem ist ja ein Strauß aus unwahrscheinlich vielen Detailproblemen. Sie haben es ein bisschen anklingen lassen. Ich pick erstmal nur zwei heraus. Erstens, wir leben in Staaten hier in Europa, wo das Legalitätsprinzip gilt. Ich finde es also bedenklich, wenn man im Fall der Flüchtlinge sagt, na, da schauen wir mal nicht hin. Wo ist da der Anfang, wo ist das Ende und dann sagt der Nächste, warum bei mir nicht. Aber das ist vielleicht sogar am leichtesten zu lösen. Das andere ist, und was ich vollkommen vermisse, bei jeder dieser Anklagen, dass dieses Problem nicht gelöst ist weltweit, dass man geht nie oft dorthin, wo kommt das Problem her. Warum sind Zustände in Ländern, die übrigens alle in der UNO sitzen und zig Charters unterschrieben haben, die Zustände, dass die Leute zu uns kommen. Ein ganz primitiver Grund ist wahrscheinlich, wurde schon gesagt, Wirtschaftsflüchtlinge. Okay, wird es immer geben, aber hat also mit Sorgepflicht und so weiter wenig zu tun. Warum sind aber dort solche Zustände, dass die flüchten müssen, weil sie brutal unterdrückt werden zum Beispiel? Warum kommt dieses Afrika, wir reden im Wesentlichen von Afrika, nicht in die Gänge? Die Entkolonialisierung begann in den 50er Jahren und endete ungefähr Anfang der 60er Jahre. Zu diesem Zeitpunkt war Kenia, ich nehme das heraus, in einer Rangliste dieser jungen, aufbrechenden Staaten auf Platz 10, glaube ich. Südkorea auf Platz 60. Warum ist das heute inzwischen so ganz anders? Wir haben seit den 60er Jahren weltweit 2 Billionen Dollar, 2000 Milliarden Dollar Entwicklungshilfe gegeben. Ich sehe eigentlich keinen Erfolg, vielleicht können Sie mir ein afrikanisches Land nennen, das irgendwie funktioniert. Sehen wir mal von Südafrika ab, die auf einem sehr guten Basis aufbauen konnten. Warum geht das nicht weiter? Warum außerdem werden wir Europäer immer nur gebeten? Es gibt sehr reiche Länder mit relativ wenig Bevölkerung im Nahen Osten. Da gibt es auch sehr viele Flüchtlinge. Die kümmern sich relativ wenig drum. Diese Probleme, die ich jetzt schildere, wurden auch zum Beispiel vom, wie heißt die Frau, Diva Mabiso oder so ähnlich, eine Weltbankmitarbeiterin beschrieben. Sie wurde auch von Soekio Okina, dem Nobelpreisträger, angeklagt. Und die sagen schlicht und einfach, Entwicklungshilfe ist eigentlich tödlich. Warum endet man das nicht und warum funktioniert es in Afrika nicht? Danke.
Große Fragen.
Gut gefallen hat mir diese Überlegung, das darzustellen, es ist ein Strauß von Problemen. Ich will zunächst eingehen auf dieses Legalitätsprinzip und die Geltung des Legalitätsprinzips. Ja, ich bin da auch ein Anhänger davon. Die gegenwärtige Sie sagen, nicht hinschauen, so übersehen. Nein, ich bin überhaupt nicht dafür, das zu übersehen und finde es schrecklich, dass sich Menschen in Hamburg verstecken müssen, um nicht gewischt sind, weil sie illegalerweise keine Papiere haben. Und ich wünschte mir, man würde hingucken und wir würden es zur Kenntnis nehmen und dann muss eben die Gesetzeslage muss es geändert werden. Italien ändert es ja faktisch. Die geben den Leuten Papiere. Der jetzige Zustand ist unhaltbar. Wissen Sie, und ich bin ja auch schon ein bisschen älter, und zu meiner Jugend, da gab es noch legitime und illegitime Kinder. Und irgendwann wurden die legalisiert. Und da hat man gesehen, so jetzt ist ein Kind geboren und jetzt ist es da. Und jetzt sind wir dafür verantwortlich. Und das gilt meines Erachtens auch für die Flüchtlinge, die bei uns ankommen. Einfach nur als so ein Beispiel zu sagen, ich bin sehr für das Legalitätsprinzip. Wenn Gesetze nicht funktionieren, wenn sie schlechte Auswirkungen haben, dann muss man sie ändern. Aber schaut hin und kümmert euch um die, die illegal sind. Die zweite Frage, warum kommt es zu Wirtschaftsflüchtlingen? Ich bin ein bisschen, aber ich habe Schwierigkeiten, ich muss darüber nochmal genauer nachdenken. Ich würde diesen Begriff Wirtschaftsflüchtlinge selbst als analytischen Begriff nie benutzen, weil es sind Flüchtlinge, die kommen aus Armut. Das ist noch etwas anderes. Sie leiden an Verhältnissen, sie können dort sich nicht entfalten, sie haben dort keine Existenz und ihre Familien haben auch keine Existenz. Sie machen sich auf den Weg vor, sie fliehen aus Verhältnissen. Und mit der Entwicklungshilfe, ja, das, was die Flüchtlinge an ihre Länder zurücküberweisen, übersteigt das um ein Vielfaches die weltweite Entwicklungshilfe rein von den Summen. Die haben das sozusagen die Entwicklungshilfe, so Vorsicht mit dem Begriff dann, aber den Transfer von Leistungen selber in die Hand genommen. Wenn die Entwicklungshilfe nicht funktioniert oder wenig gebracht hat, das ist ja nicht in allen Fällen so, aber in einigen ist es, dann muss man fragen, woran es liegt. Und das liegt sicherlich an der patriarchalen Struktur oder an dem Top-Down-Blick der Vorgaben. Es ist auch zu wenig. So, sie kommen. Man kann es auch abschaffen. Das Positive an Entwicklungshilfe, um das mal zu bedeuten, auch wenn es nicht bisher nicht dahin geführt hat, dass die Verhältnisse sich wirklich ändern. Das Positive ist für uns, dass wir Kontakte haben, dass Bindungen entstanden sind, dass überhaupt Dialoge möglich geworden sind, dass Menschen wir Gesprächspartner in Afrika haben. Und es ist eigentlich sehr nett, dass Sie mit uns sprechen.
Und sollen die alle nach Europa kommen?
Also jeder kann nur selber in die Gänge kommen. Ja, wir können niemanden in die Gänge bringen. Wir können Möglichkeiten schaffen, aber wir können niemanden in die Gänge bringen. So, das ist meine Antwort zu Ihrer Frage.
Mhm. Dann war da jemand ganz hinten.
Bitte, wenn ich zwei Fragen stellen dürfte. Die erste, für mich ist Flüchtlingsdasein immer ein Elend. Und wäre es nicht eine friedenslogische Titanenaufgabe, dieses Elend an seiner Wurzel vermeiden zu wollen, sich nicht Gedanken darüber zu machen, die Symptome zu lindern, sondern sozusagen die Ursachen zu bekämpfen? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage beschäftigt sich ein bisschen mit der Schizophrenie von uns Österreichern und vielleicht auch ein bisschen von den Deutschen. Wenn wir uns heute an die Zeit zwischen 1945 und 1947 zurückerinnern, da fanden in Europa auch bei uns Völkerwanderungen statt. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder Dritte zum Teil selbst noch Flüchtling war oder von Flüchtlingen abstammt. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum diese Problematik heute vollkommen verschwiegen, unterdrückt und unter den Teppich gekehrt wird.
Soll ich direkt oder wollen Sie sammeln? Mhm.
Soll man das sammeln? Dann
ja, ich hätte nur ganz kurze Fragen oder Bemerkungen. Also die Europäische Union war grundsätzlich um ein innereuropäisches Friedensprojekt und nicht ein Projekt zwischen Europa oder Afrika. So sehe ich das. Was nicht heißt, dass Europa gegen außereuropäische Länder feindlich eingestellt ist. Das Zweite, hier wurde eine Frage gestellt, von der erste Frage überhaupt gestellt wurde, das numerische Problem. In Afrika wollen praktisch die Hälfte der Menschen wollen dort weg. Es gibt viel Probleme dort, also wir sehen es wieder jetzt gesundheitlich und so weiter. Wer weg kann, will weg. Wie viel können wir aufnehmen? Es ist ein reines numerisches Problem. Einfach nur die Leute in ein Quartier zu stecken und zu füttern, ist zu wenig. Und die Leute auszubilden, in die Schule zu schicken, die Kinder Bildung zu geben, ist eine ganz schwierige Aufgabe. Und eine ganz leichte Frage noch, wie hieß das Stück von der Frau Jelinek, bitte?
Die Schutzbefohlenen.
Dankeschön.
Okay, das war da eine Frage vielleicht, wenn Sie, und da drüben war auch eine, jetzt weiß ich nicht, wer vorher war. Soll man nur eine dazu nehmen und dann...
Ja, Sie können ja auch aufeinander eingehen. Ich muss
ja, ich möchte gern zu dem Vorgänger von dem Herrn ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht sollte man sich nicht nur die Entwicklungshilfe anschauen und sagen, was sie eigentlich nicht gebracht hat in den letzten Jahrzehnten. Vielleicht müsste man sich anschauen, wie die Rohstoffentwicklung war in diesen Ländern. Sie haben selber ein Beispiel genannt, das Fischereirecht, das europäische, das die Meere ja vor Afrika leerfischt und die Leute also dann dazu bringt, dass sie nicht selber ihre Nahrung für ihr Leben Auskommen benutzen können. Das dritte ist eine Dokumentation, die haben Sie hoffentlich auch gesehen, damit Sie andere Beispiele sehen. Aus Entwicklungshilfegeldern ist in Ghana eine Hühnerfarm errichtet worden, gut gelaufen und so weiter. Aber ich glaube, es war Europa, die da das billigste Hühnerfleisch dorthin gebracht wird, gefroren, aufgetaut oder am Markt kommt und die Menschen kaufen das. Also wer ist da, wo ist da was, die Henne oder das Ei? Ist da Europa dann sozusagen schuld oder Afrika? Also um nur diese drei Beispiele zu nennen. Das nächste ist auch, dass ich auch schon gehört habe, vielleicht könnten Sie dazu was sagen. Es gibt heute schon wieder Fluchtwege oder Bewegungen, Wanderströme, wo die Südeuropäer nach Afrika gehen und Afrika schauen muss, also ich glaube Angola oder vielleicht könnten Sie mir jetzt sagen, das Land ist mir empfallen, also auch schon sagen muss, es geht nicht mehr, wir können die Europäer nicht mehr. Also ich habe seine Dokumentation auch schon gehört. Und was ich als Gewalt bei uns empfinde, das waren alleine heute die Schlagzeilen auf Österreich 1. In den 50er, 60er, 70er Jahren haben wir 180.000 Menschen aus Ungarn aufgenommen oder aus ehemaligen Jugoslawien und heute schreien wir wegen ein paar tausend Flüchtlingen. Es kommt ja immer nur die eine Seite, wenn man das normalen Predigen liest, Selbst bei Ö1 muss man dann die Spezialsendungen hören, damit man das hört, obwohl heute war das auch in den Nachrichten fast stündlich. Man hört immer nur die eine Seite und nicht die Seite der Caritas, der anderen Organisationen. Die werden kommen kaum zu Wort in den Medien. Und da gibt es sicher immer wieder Gegenfragen auch. Und wenn ich dann frage, eine Landtagsabgeordnete, was ist denn da gelaufen in Linz? Warum gibt es keine Plätze für die Flüchtlinge? Dann sagt sie, die Innenministerin spricht nicht nur die Wahrheit, um das Feind auszudrücken. Sie hat das anders ausgedrückt. Danke. Aber ich empfinde das als Gewalt, was hier von unseren Politikern ausgeht.
Ad-hoc-Replik. Kurz? Okay. Dann.
Da kommt.
Ich bin selbst Flüchtling. Allerdings. Ja, dann werden Sie mich vielleicht verstehen. Und zwar als Kind. Ich bin also 44 hergekommen und habe diese Zeit als Flüchtling, als Ausländer erlebt. Es war nicht lustig, aber meine Mutter hat durchaus Verständnis gehabt, dass die Österreicher auch Probleme gehabt haben. Und wenn uns damals jemand eine Kaserne zum Wohnen angeboten hätte, wir wären glücklich gewesen. Heutzutage ist das anscheinend ein großes Problem. Danke.
Okay. Dann.
Ja, genau. Bitte. Wir machen es einfach. Also, meine Frage stellt sich in der Hinsicht, da ja kürzlich Europawahlen, also EU-Wahlen eben stattgefunden haben, für wie wahrscheinlich Sie das halten, weil man sehr viel eben gehört und von friedenslogischen Ansätzen und auch Handlungsstrategien, dass diese in nächster Zeit mehr umgesetzt werden könnten auf europapolitischer Ebene oder ob das eher ein utopischer Glaube oder wie auch immer ist, Ihrer Meinung nach?
Direkt?
Soll ich jetzt? Ja.
Also sonst wird
man meine Runde, ich glaube auch.
Sophie, ich muss ja auch nicht auf alles antworten. Also nur was mir jetzt spontan eingefallen ist. Was hatten Sie so schön gesagt? Das Elend an der Wurzel packen. Also ein Baum hat mehrere Wurzeln. Und worauf ich Ihren Blick legen wollte, ist nicht, dass es sozusagen eine Ursache da gibt, sondern dass wir das in den die Ursache in den Beziehungen, in den Konflikten zwischen verschiedenen Parteien sehen und die sich immer weiter verhärtet haben. Wir tun heute so, als wäre Kolonialismus kein Problem mehr. Aber es gibt ihn noch. Wir diskutieren in Deutschland und ich vermute auch in Österreich noch sehr viel über unser Erbe aus der nationalsozialistischen Zeit. Ja, es gibt es. Geschichte verschwindet nicht so schnell. Also das ist jedenfalls eine der Wurzeln. Und deswegen, also ja, so schön ihre Formulierung auch ist. Ich habe den Eindruck, also zumindest Wurzeln im Plural reden und also die friedenslogische Perspektive sucht es immer sozusagen in Beziehung zu dem anderen. Man könnte vielleicht auch sagen, den Baum in seiner Umwelt. Mit der Völkerwanderung nach dem Zweiten Weltkrieg, also mit der großen Zahl der Vertriebenen, es wird in Deutschland, wird es häufiger diskutiert, erwähnt in den Medien, aber es ist wird sehr wenig diskutiert, dass aus diesem Grund heraus wir das Asylrecht als Menschenrecht haben, weil wir diese Erfahrung für einen weiteren Fall festmachen wollen, dass es Rechte gibt, dass Flüchtlinge Menschenrechte haben. Und das ist ja doch das, was wir aus dieser großen Vertreibung oder wie immer man das nennen will, gelernt haben und das, was wir vielleicht doch heute sehr hochhalten sollten. Diese Erfahrung, die ist nicht entstanden, weil es irgendwelche Probleme in Afrika gibt, sondern das ist entstanden, weil es Probleme in Europa gab. Oder vielleicht auch noch gibt. Jetzt war da noch was, ob das Sie hatten gesagt, dass dieses Projekt der europäischen Integration erstmal innereuropäisch genannt war. Der Anspruch ist ein weiterer. Es ist eine Wertegemeinschaft, die in die ganze Welt ausstrahlen will. Und also der Anspruch ist von vornherein immer ein weiterer gewesen. Er hat die transatlantischen Beziehungen eingeschlossen, sozusagen den ganzen Westen eingeschlossen und hat sich immer als Modell, deswegen haben sie auch einen Friedensnobelpreis gekriegt, als Modell, wie es auch an anderem Ort gehen kann, verstanden. Also insofern würde ich Ihnen nicht ganz recht geben, dass es nur ein innereuropäisches Einigungsmodell oder Einigungsversuch war, sondern das war von vornherein sehr viel weiter gedacht. Und dieser europäische Frieden, EU-Frieden, ist sehr brüchig. Und die Werte, für die Europäische Union steht, werden nicht eingehalten. In meinem Land werden nun Gesetze verabschiedet, dass die Roma es keine Einzelfallprüfung mehr gibt. Das Asylrecht sieht eigentlich eine Einzelfallprüfung aus, weil die Länder in Osteuropa gehören eigentlich zu Europa dazu, als sichere Drittstaaten anerkannt sind. Das ist unglaublich. Ich würde sagen, da ist der Anspruch, auf Frieden hinzuwirken, verwirkt. Wenn die Europäische Union jetzt aber sagen würde, wir entwickeln endlich eine vernünftige Minderheitenpolitik entsprechend den Vorgaben, die es im Europarat, also der Menschenrechtsorganisation entwickelt worden sind, und wir setzen wirklich Minderheitenpolitik und das heißt auch Roma-Politik geben dem einen hohen Stellenwert in den Verhandlungen beispielsweise über Assoziierung und Partnerschaftsverträge, dann wäre das etwas anderes, aber das geschieht nicht. Jetzt habe ich mir aufgeschrieben, wer ist schuld? Das fragen wir als Friedenslogiker nicht, weil das führt nicht weiter. Vielleicht noch zum letzten Punkt. Wie wahrscheinlich halte ich das, dass da irgendetwas von dem umgesetzt wird, was ich vorgeschlagen habe? Also, das ist ja Gott sei Dank nicht so wie in der Naturwissenschaft bei Herrn Kepler, dass der Stein immer von oben nach unten fällt. Insofern hat die Wahrscheinlichkeitsgeschichte da ihre Grenzen. Ich habe Ihnen gesagt, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine der tragenden europäischen Institutionen, also der Europäische Rat oder der Ministerrat oder das Europäische Parlament, einen Beschluss fasst, nun wird alles anders. Jetzt ab heute machen wir Friedenslogik. Was ich mir aber vorstellen kann, ist ein Diskussionsprozess, in dem sozusagen mit Parlamentariern und mit Zivilgesellschaft sich mehr in die Richtung bewegt. Dafür gibt es gute Hinweise. Es gibt für die friedenslogische Perspektive offene Abgeordnete. Aber das wird länger, also vermutlich länger dauern. Aber auch in so einem Prozess sind immer schon kleine Schritte möglich. Also jetzt experimentieren Sie ja ein bisschen mit dem Arbeitsverbot. Gut, jetzt haben Sie das in Deutschland auf 15 Monate reduziert. Das ist natürlich Quatsch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da etwas in die Gänge kommt, ohne dass vorher ein großer Beschluss gefasst wird. Ein bisschen hängt es von Ihnen ab. Von uns ab. Also, wenn wir weiter es zulassen, dass Flüchtlingspolitik in Bedrohungskategorien diskutiert wird, auch wenn wir Argumentationen zulassen, wie Lastenverteilung, also diese Sprache, die ja eigentlich auch schon immer gewalttätig ist gegenüber Menschen, wenn wir das zulassen, dann bestärken wir die Verhältnisse. Wenn wir da widersprechen und immer wieder daran erinnern, das sind Menschen, und zwar welchen, denen es ziemlich schlecht geht, ich glaube, dass dann unsere Chancen steigern. Also die Sprache macht es auch in sozialen Prozessen.
Nur ganz kurz ein Wort, vielleicht sollten Sie noch in die Länder zurück. Ja.
Militärhilfe sollten Sie nicht benutzen.
Sie ja.
Vorhin getan.
Ja, ja, haben Sie recht.
Militärhilfe klingt
ja.
sehr, sehr absurd.
Das stimmt, da haben Sie recht. Und zwar hatte ich, es kommt daher, aber wie muss ich das nennen? Also es sind eigentlich Militärinterventionen. Und ich hatte gedacht, Militärhilfe. Ich hatte gesagt Waffenlieferung und Militärhilfe und eigentlich wollte ich ja sagen, was unser deutsches Problem ist, Militärintervention. Das machen Sie ja Gott sei Dank in Österreich nicht. Aber das war ein sehr richtiger Hinweis. Danke.
Dann war da hinten auch noch eine Frage oder Wortmeldung bitte.
Ich hätte zwei Punkte. Der eine Punkt, den haben Sie überhaupt nicht angesprochen. Ich rede jetzt einmal allgemein von Zuwanderern. Wenn Zuwanderer zu uns kommen, sie haben den Punkt Religion überhaupt nicht angesprochen. Und das ist meiner Meinung nach, wir leben hier Religionsfreiheit. Bei uns ist, wenn jemand keinen Glauben hat, macht es auch nichts, zumindest seit den 70er Jahren. Und es gibt immer wieder auch der Begriff auf, ja, ihr seid ja Ungläubige. Ungläubige ist irgendwo ein Ehrenbegriff. Ja? Das kann man nicht als Schimpfwort bezeichnen. Da glaube ich, schürt das viel Angst in der Bevölkerung. Wenn dann Muslime kommen und sagen, ja, das sind Ungläubige oder jetzt mit dieser IS-Geschichte schwappt das hoch. Würde mich Ihre Einstellung dazu interessieren. Und der zweite Punkt ist die EU nicht überhaupt in all diesen Aufgaben überfordert? Wir haben ja auch in den Oststaaten die Probleme sind noch nicht gelöst. Es gibt dort so viel Elend, da kommen Eisverkäufer, die lassen die Kinder dort, um da jetzt 3-4 Monate zu arbeiten, Eis zu verkaufen. Und die Kinder sind dort stiefmütterlich verwahrt in diesen Ländern. Wenn man das dann auf die Arbeitsmarktproblematik hochrechnet, was ist da Ihre Meinung dazu?
Sollen wir noch sammeln, oder?
Ja, von mir aus.
Ja.
Ja, gleich. Also ich mache. Darf ich eine Geschichte erzählen aus meiner Flüchtlingsarbeit? Da hatten wir während der Prüfung im Deutschunterricht, da war nun Ramadan und ich dachte auch, die sollen dann morgens was frühstücken und wenn sie dann in die Prüfung gehen. Also habe ich mich rangesetzt, habe den Koran gestudiert, gelesen und habe geguckt, was steht denn da eigentlich drin zum Fasten. Und da habe ich die Sure 2 gefunden, dann habe ich sie auf Arabisch ausgedruckt, auf Italienisch, auf Französisch, auf Englisch und was. Und wir haben eine Stunde über die Sure 2 gemacht. Da steht nämlich drin, dass man das unterbrechen kann bei wenn man krank ist und wenn man auf Reisen ist. Ich dachte nun, sie hätten das verstanden, dass sie auf Reisen sind. Aber sie haben weiter gefastet und ich dachte immer, Mensch, dann besteht ja nachher die Prüfung nicht. Naja, dann sagten sie dann vor der Prüfung, ja, du glaubst eben an die Menschenrechte, wir sind auf Allah angewiesen. Also mein Unterricht hatte noch nicht sehr gewirkt, aber ich hatte sehr viel gelernt und wir hatten uns sehr intensiv über diese Problematik unterhalten. Nehmen Sie das ernst. Viele meiner Flüchtlinge gehen sehr viel in die Moschee. Es ist das einzig Schöne, was sie kennen. Der einzig schöne Ort. Es ist das, was sie aus ihrer Kindheit als Schönes kennen. Also ein Hinweis dafür, dass wir uns mit allen Muslimen, also dass sie, wir ist gut, dass man das ernst nehmen muss und dass wir ins Gespräch alle Seiten miteinander ins Gespräch kommen müssen. Die EU ist überfordert. Ja, das sind wahnsinnig viele Probleme, aber die haben ja auch ganz viele Gremien. Und die haben ja auch viele Mitarbeiter. Und die können das ja auch in einzelne Punkte unterteilen. Und mit Sicherheit kann niemand die Gewalt gegen die Flüchtlinge von heute auf morgen beenden. Aber es gibt so viele Stellen, an denen man sie reduzieren kann und Sorge dafür tragen kann, dass ein Transformationsprozess in die Gänge kommt. So, ja, wir sind alle überfordert, aber fordern wir uns richtig.
Ich habe jetzt eigentlich keine Frage, sondern wollte nur eine kurze Anregung geben. Also wenn ich irgendwo eine Schlagzeile lese,
oder unsere Innenministerin sprechen höre oder der Landeshauptmann über Flüchtlinge spricht, dann, ich sitze hier an der Säule.
Entschuldigen Sie. Immer,
Sie haben darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, auf die Worte zu achten. Ja. Darum ist für mich das eine Übung, dass ich sozusagen, wann immer es in der Schlagzeile vorkommt, beim Landeshauptmann oder bei der Innenministerin, dass ich das Wort Flüchtlinge einfach durch Menschen ersetze. Menschen einfach nur Menschen.
Ja.
Und dann wird einem auf einmal klar, was der Satz bedeutet. Und da bleibt dann manchmal echt der Atem stehen, was die da eigentlich reden. Und das kann ich nur jedem mitgeben. Probieren Sie es mal 2-3 Tage lang, was dann rauskommt. Weil im Endeffekt sind es Menschen und wir gehen damit um wie, ja, mit eben ein Problem und das war es dann auch schon.
Ja.
Und da muss man wirklich aufpassen, wie man sich selber in eine Verrohung führen kann, die nicht, das ist nicht normal.
Also in schriftlichen Texten versuche ich das auch zu vermeiden. Also ganz wichtiger Hinweis, es ist wahnsinnig schwer, das Wort zu vermeiden. Also ich habe oft gesagt, Menschen auf der Flucht. Oder aber wichtig ist immer dieses Inge, das hört sich ja so an wie Dinge. Sehr wichtig.
Ja, ich habe keine konkrete Frage, sondern ich wollte zur Lösbarkeit des Problems schon noch sagen, wenn man in Bezug setzt, wie viel Geld wir in Europa für die Bankenrettung innerhalb von kurzer Zeit aufstellen konnten, dann relativiert das schon auch die Möglichkeit zur Lösung dieser Fragen und dieser Herausforderungen. Das muss man schon immer wieder sich in Erinnerung rufen. Wir sind schon in einer wahnsinnig guten ökonomischen Lage und es ist nur eine Frage auch, ob wir uns das eingestehen und auch Schritte tun, die hier etwas ermöglichen. Das ist das eine. Und das andere ist, Sie haben es auch mit dem Fernhandel angesprochen. Ich denke, das muss sich noch viel mehr durchsetzen, weil das eben eine wesentliche Möglichkeit ist, dass sich in den Ländern wirklich auch die ökonomischen Rahmenbedingungen verändern, weil man geht nicht freiwillig nach Europa, wenn man vor Ort in seinem Heimatland die Voraussetzungen vorfindet und da geht es um faires Wirtschaften, um neue Zugänge auch im Welthandel und da muss jeder für sich immer wieder auch tagtäglich an dem arbeiten, wie er einen kleinen Beitrag leisten kann.
Also am Geld liegt es nicht.
Gut. Da drüben die Dame bitte mit dem.
Ich weiß natürlich auch keine Antwort auf diese Probleme, aber ich wollte nur darauf hinweisen, am Donnerstag gibt es ein Konzert in der Arbeiterkammer, ein Benefizkonzert zugunsten syrischer Kinder. Wenn jemand Interesse und Zeit hat, dann wird es sicher interessant und Sie können dann vielleicht etwas spenden auch. Es ist vielleicht auch eine Gelegenheit zur Begegnung.
Vielen Dank für den Hinweis. Ich möchte Sie dann auch nachher noch auf die Veranstaltung hinweisen zum Schluss. Dankeschön. Da hinten war noch eine Frage und da im Eck. Wer war zuerst? Ich weiß es nicht. Wer will zuerst?
Ja, dann fange ich an. Es war von der EU die Rede und auf der EU-Ebene ist ja an sich, also vor allem vom Wirtschaftlichen kennen wir das, die Lobbys sind sehr stark, der Lobbyismus. Jetzt wäre meine Frage, was halten Sie davon, wenn man jetzt versuchen würde, sozusagen friedenslogisches Denken für Flüchtlingsthema, dass man hier versucht, auf der EU-Ebene Lobbyismus zu betreiben für Flüchtlinge. Was halten Sie davon?
Okay, dann haben wir da in der Mitte den Herrn neben der Lampe und da hervor.
Ja, meine Frage betrifft schlicht und einfach, wie geht man nach der Friedenslogik mit Konflikten um, die sich jeder menschlichen Logik entzieht? Also wenn ich zum Beispiel nehme, in der Ukraine, da kann ich jetzt hingehen und habe vielleicht Parteien, mit denen ich sprechen kann und kann sagen, okay, redet miteinander oder versuchen wir Frieden zu finden. Aber wenn ich jetzt nach Syrien gehe oder in den Irak, wo ich auch Menschen treffe, die sich sowieso jeder menschlichen Logik entziehen, schlicht und einfach, oder wo ich gar keine Ansprechpersonen finden kann. Was mache ich da?
Noch eine dritte Frage.
Ja, eine Frage. Ich möchte den Gedanken der Religion aufgreifen. Also ich würde den friedenslogischen Ansatz schon begrüßen, aber es herrschen ja tatsächlich Konflikte, ohne einfach nur technisch Konflikte. Wenn Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen, ich bin auch Flüchtling, also ich will da jetzt keine Urteil darüber treffen, andere Religion, andere Mentalität, andere Kulturen, sie kommen zu uns und sie müssen sich dann was integrieren, assimilieren, was ist deren Aufgabe oder was geben wir ihnen als Aufgabe, damit wir mit ihnen auskommen? Weil es ist ja ein Konflikt. Ich meine, wenn einer an Allah glaubt und wir an Jesus, Gott, wen auch immer, dann ist es ein Konflikt und da kommen wir auch niemals friedenslogisch zu einer Lösung. Also meine Erfahrung, also ich rede aus persönlicher Erfahrung.
Ich antworte, ja, ich versuche es zu kriegen. Erstens Lobby, positive Nachricht, das passiert. Amnesty International Pro Asyl, die sind in Brüssel zugegen, aber sie sind bei der Kommission, haben sie bisher wenig Zugänge, bei dem Europäischen Parlament haben sie stärkere Zugänge und natürlich kann man das nicht vergleichen mit dem, was sie angesprochen haben, was also an wirklichen Lobbyaktivitäten aus der Industrie beispielsweise kommt. Aber sozusagen, das wird versucht und sie können das unterstützen. Zweiter Punkt, ich gehe mal erst auf den dritten ein. Also es kommt zu Konflikten. Ich bin auch als Mediatorin tätig und da sagen wir immer, ich liebe Konflikte. Das macht ja nichts, wenn es das Gespräch darüber gibt. Und wenn irgendwo sind sicherlich in Europa die besten Bedingungen, das Gespräch darüber zu suchen und sich in Konflikte sich anzunähern und anzuhören, was die andere Seite zu sagen hat. Also unsere Demokratie lebt davon, von regulierter Konfliktfähigkeit. Es ist eine Form, Konflikte zu lösen. Man kann darüber streiten, ob das Mehrheitsprinzip immer so günstig ist. Ich bin da immer in der Verliererposition. Aber ich konnte es immerhin mal sagen. Und andere haben es auch hören können. Und es gibt in den Schulen große Probleme zwischen Menschen, die aus anderen Ländern hierher kommen. Beispielsweise das Wort Pünktlichkeit ist was ganz Komisches für Menschen, die in Afrika aufgewachsen sind. Sagte neulich einer meiner Schüler, ja, du musst wissen, wenn man sich um 1 Uhr verabredet, kann man eine Stunde früher kommen oder auch eine Stunde später. Ich sage, nee, bei mir nicht. Sehen Sie, das sind Verhandlungen, da muss es Gespräche dazu kommen und man muss dem anderen nicht böse sein, wenn er eine andere Sitte hat. Wir alle essen heute was anderes, als unsere Großmütter gegessen haben. Unsere Speisekarte ist bereichert worden. Vielleicht kann auch unsere thematische und unser religiöser Horizont ist auch in Wirklichkeit bereichert worden. Viele Christen praktizieren buddhistische Elemente in ihrem Christentum und umgekehrt auch. Also da gibt es viele Brücken, wenn man sie sehen will. So, und dann gibt es offensichtlich diese Konflikte, wo es einem die Sprache verschlägt. In Deutschland wurde in den letzten Wochen sehr stark betont, dass IS nun was ganz Einmaliges ist. Also dass wir das erste Mal mit so etwas konfrontiert sind. Einer meiner Freunde sagte, naja, die Amerikaner haben sich gegenüber den Indianern auch nicht gerade zimperlich verhalten. Hiroshima ist vielleicht auch nicht ein besonderer Akt der Zivilisation gewesen. Somalia, also wir kennen das auch aus Afghanistan. Also immer, wenn in zugespitzten Lagen
wird immer die Einmaligkeit der Situation beschworen. Ich wäre da vorsichtig. Ich weiß selber zu wenig über diese Gruppe, die sich ES nennt. Aber also erstens, es ist schrecklich mit anzusehen, aber zweitens ist es uns nicht ganz unbekannt. In Afghanistan hatten wir das auch und da gibt es auch viel Literatur darüber. Und meine Flüchtlinge aus Ghana berichten auch, dass sie gesehen haben, wie Menschen geköpft werden. Also die Gewalt ist nicht das Hauptproblem. Das Problem ist, Kanäle zu schaffen, dass Menschen dem fliehen können und zu überlegen, wie kann, und ich sehe im Moment auch nur, dass der Kontext verändert werden kann. Ich sehe nicht, dass die IS militärisch erfolgreich bekämpft werden kann. Ich frage mich, woher diese Hoffnung kommt, dass die Bombardierungen etwas nützen. Nach den Erfahrungen mit Afghanistan und anderen Orten wissen wir, wie diese Truppen reagieren und was man aus den letzten Wochen weiß, dass seit den Bombardierungen durch die Amerikaner der IS es wesentlich leichter fällt, Menschen zu rekrutieren als vorher. Ich habe keine Lösung. Ich weiß es nicht. Ich weiß also nur, öffnen für Flüchtlinge. Erstens öffnen für Flüchtlinge. Zweitens den Kontext verändern. Nachschubwege in der Türkei abriegeln und also mit der Türkei sprechen. Und drittens auch mit den ja offensichtlich frustrierten Muslimen, die bereit sind, dort in den Kampf zu ziehen. Hier vor Ort zu sprechen, das muss ja Gründe haben, dass da jemand hingeht. Und das liegt ja nicht am Islam, sondern da ist etwas in ihnen und mit ihnen in der Gesellschaft schiefgelaufen. Aber das hilft ihnen natürlich, das hilft nicht gegen die schrecklichen Bilder. Und es ist gut, dass Sie es gesagt haben. Dafür ist so ein Ort richtig. Niemand weiß im Moment, also sozusagen die eine Lösung gibt es sowieso nicht, aber und ich bin, weiß nicht, was in mein Land gefahren ist. Da haben wir so lange dafür gekämpft, die Rüstungsexporte zu begrenzen und dass Deutschland keine Waffen in Krisengebiete wirft. Nun wird das auf einmal ausgesetzt. Ich sehe überhaupt nicht, was diese veralteten deutschen Waffen da bewirken sollen. Das ist ein Mittel, um die Gemüter zu beruhigen. Sie richten auch nicht viel Schaden an, muss man auch sagen. Aber es ist im Wesentlichen für eine innerwestliche Diskussion, wie viel Militär brauchen wir. Und lassen Sie mich noch ein Wort zu der Ukraine fragen. Ich habe immer gehofft, ich lese mal was ganz Tolles aus Österreich. Und Österreich hat sich ja auch sehr stark dem Vorschlag angeschlossen oder sehr stark dafür gemacht, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied wird, sondern dass es ein neutraler Staat wird. Ich finde das ein sehr guter Vorschlag. Aber wenn man das will, dann muss man in der Europäischen Union, im Westen, dafür kämpfen, dass Neutralität ernst genommen wird. Man kann nicht selber so das Gefühl mit gesenktem Kopf herumlaufen und sagen, wir sind ja nur neutral und wir sind gar nicht in der NATO. Und dann der Ukraine sagen, das ist gut für euch. Sondern, also ich hoffe, dass die neutralen Länder die Neutralität daraus gestärkt hervorgeht. Im Moment sieht es nicht so aus, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Abschluss. Also es war ein sehr dichter Abend und Vortrag, finde ich auch. Ich denke mal, uns bleibt zu hoffen, dass das friedenslogische Denken auch wirklich langsam Einfluss bekommt, ja, auch in Entscheidungspositionen und aber auch in der Bevölkerung. Ich glaube, die ist auch ganz wichtig. Und ich habe jetzt noch zwei Ankündigungen.
Ich würde gerne vorher noch, was sagen? Ich muss Ihnen das einfach mitteilen. Ich bin da auch dazu gekommen, weil es mich so geärgert hat, dass Kollegen auch von mir gesagt haben, naja, zwischen Sicherheit und Frieden gibt es da gar nicht solche Unterschiede. Und dann habe ich das angefangen am Syrien-Konflikt. Sie haben das gesagt. Das ist eine so faszinierende Arbeit. Und heute lese ich Zeitung mit dem Blick im Kopf. Und ja, sie können das üben jeden Tag. Und das macht wahnsinnig Spaß, weil sie plötzlich sehen, was möglich ist und was auch für sie möglich ist und gleichzeitig sinnvoll ist. So.
Danke sehr. Ich möchte Ihnen jetzt noch zwei Möglichkeiten mitgeben, wie Sie Ihre Woche gestalten können. Das Thema ist natürlich schwierig gewesen heute und dann geht man oft ein bisschen so uff, schwer raus und hoffnungslos, ich kann ja nichts tun. Es gibt aber gerade jetzt zwei wunderbare Gelegenheiten in Linz, da auch ein bisschen was zu tun. Und zwar am Freitag gibt es den langen Tag der Flucht. Ich glaube, Sie haben auch den Folder bekommen. Da sind verschiedene Aktionen in ganz Linz geplant. Unter anderem gibt es auf der Landstraße am Nachmittag zwischen 13 und 18 Uhr eine große Straßenaktion bei der Martin-Luther-Kirche, bei Martin-Luther-Platz. Ja. Wir möchten Sie sehr herzlich einladen, vorbeizuschauen. Und die zweite Veranstaltung, die die Dame im gelben Hemd schon freundlicherweise auch darauf hingewiesen hat. Am Donnerstag, ja, findet am Abend um 19 Uhr beginnt, soweit ich weiß, ja, ich glaube schon, um 19 Uhr in der Arbeiterkammer eine Benefizveranstaltung statt, ja. Und zwar für syrische Flüchtlingskinder. Da wird für ein Projekt gesammelt, ich kenn's über den Dr. Rainer Steinweg so ein bisschen am Rande, der ist sehr, sehr engagiert in diesem Projekt. Dort wird Musikunterricht gegeben für Kinder, die in einem riesigen Flüchtlingslager leben. Und ich denke mal, das zum Beispiel, das ist wirklich auch friedenslogisches Denken und aber auch friedenslogisches Handeln. Ja. Das hat jetzt im letzten Jahr auch ganz gut funktioniert, das Projekt, und da sind wirklich viele, viele Kinder, haben da einfach zumindest für ein paar Stunden die oft sehr, einfach wirklich grausame Realität einmal hinten lassen können und sich einfach mit Musik beschäftigt. Und ich glaube, das ist so was Wichtiges und Wertvolles, auch wenn es vielleicht so klein klingt, aber ich glaube, so für ein Herz, für eine Seele kann sowas ganz, ganz bedeutend sein. Und es wäre sehr, sehr schön, wenn dieses Projekt auch nächstes Jahr so weitergehen kann. Und deswegen auch meine Bitte an Sie. Vielleicht haben Sie Zeit am Donnerstag, schauen Sie vorbei in die Arbeiterkammer. Ich glaube, es wird auch ein musikalischer Genuss. Und wenn Sie am Donnerstag keine Zeit haben, bitte spenden Sie trotzdem. Das ist etwas.
Andere schicken.
Ja, andere schicken. Kann man auch machen, genau. Also ich weiß vom Rainer Steinweg, er freut sich wirklich über jeden Euro. Er hat da jetzt die letzten Wochen auch wirklich gekämpft. Ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum er jetzt einen Schnupfen hat und gerade einmal eine Pause braucht, ja. Und wir können auch von Linz aus hier etwas tun und es wäre schön, wenn wir alle ein bisschen zusammenhelfen. Ja, so, das war meine letzte Worte. Ich danke Ihnen fürs Dabeisein, fürs Mitdiskutieren, für die verschiedenen Anregungen. Ja, ich glaube, wir werden sicher über das Thema noch oft diskutieren und nachdenken und hoffentlich auch schöne Dialoge führen über Grenzen hinweg. Das wünsche ich mir und einen schönen Abend in diesem Sinne.